Willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom Freitag, den 9. Dezember. Für die Zusammenstellung verantwortlich und am Mikrofon ist der Fabian mit folgenden Themen. Mehrere hundert auf Kundgebung der afghanischen Community in Solidarität mit Angehörigen und Freundinnen von getöteter Studentin gegen rechte Hetze. Es kommt jetzt drauf an. Deutliche Worte zu rechter Hetze gegen Flüchtlinge durch SC Freiburg-Trainer Christian Streich. AKW-Betreiber gingen nach Karlsruhe und fast leer aus. Wer sich Landwasser nicht mehr leisten kann, hat auch nichts vom neuen Einkaufszentrum. Verabschiedung des Mietspiegels im Gemeinderat folgt Mieterhöhungswelle, auch bei der Freiburger Stadtbau. Und zu guter Letzt BUND südlicher Oberrhein, ein Jahresrückblick. Und zunächst noch eine aktuelle Meldung aus dem Südwesten. Heute wurden wieder 53 Personen nach Serbien und Mazedonien abgeschoben. Ursprünglich sollten sogar 84 Personen abgeschoben werden. Das heißt, 31 Menschen konnten sich immerhin der Abschiebung entziehen. Insgesamt waren 43 der Abgeschobenen Angehörige der besonders diskriminierten Roma-Minderheit. Von den 53 Abgeschobenen waren 21 Kinder bis 14 Jahren. Einige hundert Menschen, darunter ein hoher Anteil aus der afghanischen Community, versammelten sich am Donnerstagnachmittag am Freiburger Bertholdsbrunnen, um ihre Solidarität mit der Familie der ermordeten Studentin Maria L. auszudrücken. Das Medieninteresse war enorm. Die Kundgebung, zu der auch die feministische Linke aufgerufen hatte, sollte ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen und auch gegen rassistische Hetze setzen.
Vor allem wollen wir die Familie von Maria, unsere Mitleid, unsere Beileid und auch unsere Mitgefühl Schulter zeigen. Wir wollen, dass Freiburg einfach nicht den anderen überlassen wird, die aus diesem traurigen Anlass einfach eine politische Hetze machen.
Abscheuliche Menschen gibt es in jeder Religion auf der Welt. Und egal, ob es jetzt ein Deutscher war, ein Afghaner war, ein Afrikaner war, wir müssen die Tat verabscheuen, nicht den Menschen.
Ich bin als Flüchtling aus 2010 hier in Freiburg gekommen und ich bin jetzt immer noch hier in Freiburg.
Was hast du gedacht, als du gehört hast, dass die Studentin von einem afghanischen Flüchtling ermordet wurde?
Also ich war richtig schockiert, als ich erstes Mal gehört habe, dass eine Studentin gestorben ist. Also da wusste ich gar nicht, dass der Täter Afghaner ist und es hat mir richtig weh getan, weil das ich habe noch nie in Freiburg gehört oder gesehen. Aber als es rauskam, dass der ein Afghaner war, ich war doppelt so schockiert und ich hoffe, das wird nicht nochmal passieren.
Jetzt gibt es danach relativ viel Hasskommentare im Internet von sehr vielen Rechten, auch gegen Afghanen im Allgemeinen. Wie erlebst du diese Kommentare?
Also Kommentar gibt überall und ich denke, die Deutschen sind schlau, die verstehen selber, dass es schlecht und gut gibt überall und auch in jeder Länder und kann man nicht alle in eine Schublade stopfen.
I'm here in Germany since January 29 and it's been almost like 10 months that I'm in Germany.
Ich bin seit dem 29. Januar, also seit 10 Monaten in Deutschland. Letzten Freitag hörten wir von der großen Katastrophe, von Maria, dem Mädchen, das an der Dreisam vergewaltigt wurde und die der Verdächtige danach tötete und in die Dreisam warf. Das verstößt für mich aus meiner Perspektive gegen die Menschlichkeit. Denn Menschlichkeit hat keine Grenzen. Denn wir sind Menschen und respektieren andere Menschen.
Was wollen Sie mit dieser Demonstration erreichen?
Wir wollen einfach zeigen, dass es nur eine Person war, die so etwas tat. Es ist unglaublich, was er tat. Das bedeutet nicht, dass er alle Afghanen repräsentiert. Denn das Böse könnte überall sein. Der Verdächtige könnte irgendjemand sein, mit irgendeiner Nationalität. Es ist Zufall, dass er Afghane ist und Flüchtling. Deshalb ist es eine große Propaganda in den Medien. Wenn er eine andere Nationalität gehabt hätte, dann wäre das dasselbe? Das ist eine Frage.
Bemerken Sie eine veränderte Meinung über afghanische Flüchtlinge seit diesem Fall?
Ja, es ist ein bisschen anders, denn die Perspektive der Leute hat sich geändert. Denn es gibt viele Leute, die schon vorher gegen Flüchtlinge waren. Und nach diesem Desaster, diesem großen Desaster, werden sie noch stärker. Es ist eine kritische Situation. Vorher konnten wir als Flüchtlinge durch die Freiburger Stadt gehen. Und es gab viele Menschen, die uns willkommen hießen und mit uns sprachen. Jetzt hat die Sichtweise von vielen sich geändert. Aber es gibt ein paar Leute, die immer noch glauben, dass es Gute und Böse gibt. Aber zumindest die Mehrheit schließt von einem auf alle. Denn wenn du zu jemandem sagst, ich bin Afghane, dann denken sie, oh, vielleicht bist du ein Mörder oder ein Vergewaltiger, aber das ist nicht der Fall.
They are just like think, oh, maybe you're a murderer or you're a rapist, but this is not the case.
Und schließlich noch die Rede der feministischen Linken Freiburg, die noch einmal darauf aufmerksam macht, dass das Problem Sexismus heißt und dieser schon lange ein Problem in der deutschen Gesellschaft ist.
Unerträglich, wie momentan in den Medien und in der Öffentlichkeit über Geflüchtete gesprochen wird. Es wird eine Personengruppe konstruiert, die anscheinend Vergewaltiger und Mörder wären. Aber wir sagen, das ist Quatsch. Sexualisierte Gewalt an Frauen ist und war schon immer ein gesellschaftliches Problem. Durch alle Schichten, alle Herkünfte hinweg. Sexualisierte Gewalt an Frauen ist ein Alltag, ist eine Normalität, die unerträglich ist und gegen die wir kämpfen. Und wir begrüßen es sehr, dass es Menschen gibt, die hier ein Zeichen setzen, um gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren und an die getötete Studentin zu gedenken. Und wir erwarten, dass nicht mehr länger über Geflüchtete als Personengruppe gesprochen wird, die anscheinend ein Problem darstellt, sondern wir erwarten, dass über Sexismus gesprochen wird, dass über Gewalt an Frauen gesprochen wird. Im Jahr 2015 wurden 331 Frauen in Deutschland ermordet von deutschen Tätern. Das Problem ist also auch hierzulande ein Problem und wir sollten nicht so tun, als wäre es ein Problem der anderen, der sogenannten anderen. Das Problem geht uns alle an. Unser Feminismus bleibt antirassistisch.
Und zum gleichen Thema der Kundgebung hat sich auch Christian Streich am Mittwoch auf einer Pressekonferenz geäußert vor der anstehenden Bundesliga-Partie.
Die Generalverurteilung von Menschen gibt es so lange, seit es Menschen gibt. Wir kennen das ja aus diesem Land sehr gut. Damals war es ja keine Bevölkerungsgruppe, es war ja alles Deutsche, sondern es war einer religiösen Zugehörigkeit geschuldet. Also du warst einfach katholisch oder evangelisch, in dem Fall warst du jüdischen Glaubens. Und dann ist das passiert, dieses Unfassbare, was in diesem Land passiert ist. Und jetzt ist der Bub, der was ganz Schlimmes gemacht hat, ein junger Mann aus Afghanistan. Und dann sind es die Afghanen oder die Ausländer. Das ist der Mechanismus, der passiert bei Menschen. Ich habe nicht gedacht, dass es innerhalb von so kurzem Zeitraum, und ich bin da ja wahrlich nicht optimistisch, bin eher sehr vorsichtig und habe da eher Angst, aber ich habe nicht gedacht, dass in so kurzen Zeiträumen es dahin kommt, wo es ist. Man muss große Angst haben, was passiert. Mir wurde mitgeteilt, dass ein Mensch aus der AfD den Vater, der dieses furchtbar erleben musste, von der Maria als pathologisch bezeichnet hat, weil er vor dieser Tat Flüchtlinge unterstützt hat. Dass in diesem Land jemand einer als demokratisch eingeordneter Partei zugehören darf und jemand noch verhöhnen darf, der so etwas erleben musste, da sehen Sie, was los ist. Aber Man muss es dann halt als Herausforderung annehmen und sich halt bekennen. Ein Helfer, die Menschen, die so viel Schreckliches erlebt haben und auf der Flucht waren, das mit Hass beantwortet wird, ist mir in dieser Qualität innerhalb von kürzester Zeit in diese Punkte da, wo man vor ein paar Jahren gedacht hat, wo man niemals mehr hinkommen wird. Jetzt kommt es darauf an, wie diese Gemeinschaft in diesem Land auftreten wird und was auch gesellschaftlich toleriert wird. Wenn ich heute höre, was Leute sagen dürfen und noch fast so ein zustimmendes Nicken kommt, das wäre vor ein paar Jahren, wären solche Leute gesellschaftlich degradiert gewesen. Das ist in kürzester Zeit passiert. Und jetzt wollen wir sehen, was weiter passiert und ob die Mehrzahl der Bevölkerung sich dem widersetzt und auch aktiv dagegen vorgeht. Man muss sich vorstellen, wir sind glücklich, dass in Österreich die Wahlen so ausgehen, wie sie ausgehen. Und derjenige, der verloren hat und aus einer Ecke kommt, die für mich, ich will nicht weiter darauf eingehen, 46% bekommt. Damit heißt es für alle anderen, sich bekennen. Und wer das nicht tut und sich da nicht klar bekennt, der trägt eine Mitverantwortung, wenn es in die andere Richtung geht. Das ist klar, da gibt es keine Ausflucht. Das ist so. Also ich habe da Angst, muss ich Ihnen sagen, wenn ich die Entwicklung sehe. Die macht mir Angst. Und ich habe mehr Kinder, ich habe besonders Angst um die.
Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, mit klaren Worten gegen rechte Hetze. Am Dienstag urteilte das Bundesverfassungsgericht zu den Verfassungsbeschwerden der Energiekonzerne RWE, E.ON und Vattenfall gegen den deutschen Atomausstieg. Entschädigungszahlung von bis zu 20 Milliarden Euro für die AKW-Betreiber standen im Raum. Jetzt nicht mehr. Trotzdem wird vielfach von einem Sieg der Atomindustrie geschrieben. Heinz Schmiedal, Atomexperte von Greenpeace, im Gespräch mit Konrad. Zunächst wurde gefragt, wer darf sich denn jetzt freuen?
Die Sache ist eigentlich sehr eindeutig. Es wurde leider in den Medien recht falsch oder recht fehlleitend darüber berichtet. Das Gericht sagt ganz klar, dass der Atomausstieg im Kern in Ordnung ist, also dem Grundgesetz entspricht. Das heißt, die Rücknahme der Laufzeitverlängerung hat keine Möglichkeit für Entschädigungen. Feste Endtermine, das ist alles möglich. Auch in formale Kritikpunkte, die vorgebracht worden sind von den Konzernen, auch das sozusagen ist alles verfassungsrechtlich. Es gibt sozusagen zwei Einzelfälle, die noch geregelt werden müssen. Da gibt es verfassungsrechtliche Beanstandungen, Defizite. Das betrifft den Fall Mülheim-Kärlich von RWE. Und es betrifft den Fall Krümmel von Vattenfall. Also bei zwei Kraftwerken muss sozusagen noch etwas nachgeregelt werden. Aber das Gericht selber sagt, dass das Randbereiche sind.
Und es ging gestern vom Verfassungsgericht ganz einfach um den Atomausstieg, der 2002, glaube ich, beschlossen worden ist, dann 2010 zurückgenommen worden ist und 2011 ja wieder neu durchgestartet ist. Und die Atomwerksbetreiber, die sagen sich, wegen dieser Rücknahme wollen sie einfach Geld haben.
Richtig, also ursprünglich hatten die Konzerne so 19 Milliarden werden jetzt kolportiert. Früher waren es auch schon mal über 20 Milliarden Euro, die aufgrund von Entschädigungsansprüchen verlangt werden. Basis dafür sollte eben sein, dass dieser Atomausstieg für verfassungswidrig erklärt wird vom Bundesverfassungsgericht. Doch alle diese hohen Schadensersatzwünsche der Betreiber, das wurde alles zurückgewiesen. Und das schreiben im Prinzip auch ganz klar das Bundesverfassungsgericht selbst, genauso wie das die Presseerklärung des Bundesumweltministeriums spricht davon, dass es ja zufrieden ist, Hendricks, mit dem Urteil und dass diese Milliardenforderungen nun vom Tisch sind. Das Bundesverfassungsgericht schreibt auch dazu, wie man dieses Defizit auch lösen kann durch eine gesetzliche Regelung. Das heißt, es braucht gar nicht mal zu Schadensersatzansprüchen kommen. Es gibt auch andere Rechnungen, die sagen, ja, vielleicht lässt sich nicht alles verstromen, dann sind vielleicht noch mal einige Millionen Euro, vielleicht ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag Entschädigung zu zahlen. Das muss dann noch im Detail ausgearbeitet werden. Aber auf jeden Fall die angehofften Milliarden, die 19 oder 20 Milliarden Euro, die sind vom Tisch. Und damit ist es eigentlich eine große Niederlage der Atomkonzerne. Und wieso gestern das zum Teil so verwirrend berichtet worden ist, darüber fragen sich zum Teil auch Medien. Also in der Taz zum Beispiel steht Missverständnisse an der Börse, ne? Dass Konzerne bekommen allenfalls einen Bruchteil ihrer Forderungen erfüllt. Das haben nicht alle Beobachter in Wirtschaft und Politik verstanden. Ne? Also es wurde einfach hier fehlgeleitet, glaube ich, darüber auch berichtet.
Die Atomkonzerne zumindest hätten halt gerne noch ein bisschen länger ihre Atomkraftwerke fahren lassen. Aber im Grunde genommen mussten sie ja schon 2010 wissen, dass sie das Zeug abstellen müssen. Dann wurden sie nochmal beruhigt sozusagen, dass es weitergehen kann. Das heißt, es wäre ja eigentlich nur um den Betrag gegangen, den sie nach 2010 praktisch neu investiert hätten, oder?
Genau, es sind im Prinzip auch hier hat das Gericht diese Investitionen, die getätigt worden sind, nochmal sehr eingeschränkt. Die Konzerne hätten ja gern alles, was seit dem der schwarz-gelben Regierung, die Laufzeitverlängerungen versprochen hat, also alle Investitionen, die seit diesem Zeitpunkt getätigt worden sind, gerne ersetzt. Aber das Gericht hat gesagt, nein, erst was im Dezember 2010, also wenn das Gesetz wirklich beschlossen worden ist, bis zu dem Brief von dem Moratorium nach dem Fukushima-Unfall vom 16. März 2011, also in diesen 3 Monaten, nur was in diesen 3 Monaten und zwar auch nur für eine explizite Laufzeitverlängerung investiert worden ist. Nur das ist sozusagen ersetzbar. Also andere Investitionen in die Kraftwerke, die sowieso notwendig sind, weil man sie ja noch betreibt, muss man auch davon abziehen. Also man erkennt, dass hier nicht sehr, sehr viel übrig bleiben wird.
Und die Atomkraftwerksbetreiber haben das ziemlich hochgerechnet. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Rechnung, die man hier aufmachen kann. Das sind ganz einfach die Schäden, die entstehen, beziehungsweise die Kosten, die auf die Atomkraftwerksbetreiber zukommen könnten bei der Stilllegung, sprich die Entsorgung des Atommülls.
Ja, das ist ja ein Problem, das nicht dadurch entsteht, dass man aus der Atomkraft aussteigt, sondern das ist ein Problem, das dadurch entstanden ist, weil man in die Atomkraft eingestiegen ist. Auch hier wurde oft eine falsche Tonalität gebracht, sozusagen die Kosten des Atomausstiegs, aber es sind ja Kosten des Atomeinstiegs im Grunde. Das kommt auf die Betreiber zu, das heißt der Rückbau der Atomkraftwerke und auch erstmal die Konditionierung, also den Atommüll in eine Form bringen, dass sie sozusagen erstmal gelagert werden können. Das obliegt den Atomkraftbetreibern. Die Zwischenlagerung und die Endlagerung oder Suchen eines Endlagers, das soll der Staat nun übernehmen. Da gibt es diese Kommission für die Entsorgung, die zu diesem Deal gekommen ist. Das ist eine große Begünstigung der Atomkonzerne, weil unabsehbare Lasten, die sehr langfristig sind, sozusagen abgenommen werden und mit einem Einmalbetrag können sie sich sozusagen freikaufen.
Einmalbetrag ist gut, beziehungsweise ja wohl auch richtig, weil nach dem Ausstieg gibt es ja keine Betreiber mehr, die man irgendwie greifen kann.
Na, prinzipiell ist es schon so, dass die Betreiber ja im Energiegeschäft bleiben und es hätte auch die Möglichkeit gegeben, im Moment haben sie keine großen Gewinne, im Moment ist es sozusagen, haben sie aufs falsche Pferd gesetzt und sind wirtschaftlich nicht so stark, wie sie gerne wollten, aber es hätte ja Regelungen geben können, die davon ausgehen, wenn sie wieder hohe Gewinne machen und die Endlagerung viel teurer wird als gedacht, dass sie dann auch einen Beitrag dazu leisten, diese Mehrkosten zu tragen von Atommüll, den sie ja selber verursacht haben.
Gut, das heißt, da kann man es eigentlich bewenden lassen. Wir müssen ganz einfach sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Die richtigen Kosten, beziehungsweise was jetzt richtig gezahlt werden muss, das oder gezahlt werden könnte, das kommt ja erst im nächsten, beziehungsweise im nächsten Jahr zum Tragen. Ich glaube 2018, oder?
Naja, sozusagen die Kosten, die durch den Rückbau entstehen, die fallen jetzt sukzessive an, wo eben Rückbauarbeiten beginnen. Und die Einlagerung in diesen öffentlichen Fonds, das sollte dann auch 2017 im Prinzip beginnen. Das Gesetz ist aber noch nicht ganz durch.
Okay, dann danke ich hier mal Heinz Smithal für diese Informationen, für diese Interpretation des Karlsruher Urteils zum Atomausstieg Nr. 2.
Der berühmt-berüchtigte Investor Unmüßig, bekannt zum Beispiel für die Westarkaden, die kurz nach der Errichtung schon zahlreiche Mängel aufwiesen, baut das EKZ Landwasser neu. Der Gemeinderat stimmte am Dienstag, den 6. Dezember, dem Konzept zu. Unmüßig reist ab und baut das Einkaufszentrum größer und mit 200 bis 300 Wohnungen neu. Wie immer bekommt auch Unmüßig eine Ausnahme von der 50%-Regelung, die eigentlich besagt, dass bei neuen Bauprojekten 50% sozial gebundener Mietwohnungsbau entstehen soll. Der Kompromissvorschlag von Linker Liste, SPD und JPEG, der bei den entstehenden Wohnungen 30% sozialer Wohnungsbau vorgesehen hatte, scheiterte. Über die Entscheidung des Gemeinderats haben wir mit Gregor Mohlberg von der Linken Liste gesprochen.
Unser Mietspiegel ist mittlerweile ein bewährtes Instrument zur Bestimmung der Miethöhe auf dem Wohnungsmarkt, so der erste Bürgermeister Neideck. Würdest du ihm in dieser Einschätzung zustimmen?
Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir am letzten Dienstag in der Gemeinderatssitzung einen schwarzen Dienstag, einen ersten schwarzen Dienstag für die Freiburger Sozialpolitik erlebt haben. Mit den Beschlüssen, die auch zum Mietspiegel hier beschlossen wurden. Also ich kann da nicht mitgehen, zu sagen, dass der Mietspiegel in der Form ein Gradmesser ist, weil es handelt sich hier um einen Mieterhöhungsspiegel und es ist ohnehin umstritten und strittig, wie dieser Mietspiegel bzw. Mieterhöhungsspiegel zustande kam. Von daher sehe ich da große Probleme, auch was die kommenden Mieterhöhungswellen betrifft, auf Freiburg zukommen und teile die Einschätzung von Herrn Bürgermeister Neideck in diesem Punkt nicht.
Du hast jetzt schon angesprochen, es gab Kritik an der Erstellung des Mietspiegels. In der Vergangenheit hatte Göran Kauermann, ein Statistikprofessor aus München, den Freiburger Mietspiegel kritisiert. Er sei dilettantisch ausgeführt und weise 5% zu hohe Mieten aus. Kurz gesagt, gibt es, um später die Zu- und Abschläge berechnen zu können, eine Referenzwohnung, die aber dem tatsächlichen Durchschnitt in Freiburg nur zu 95% entspricht. Das GEWUS-Institut habe aber laut Kauermann vergessen, die Wohnung mit diesen Koeffizienten zu multiplizieren. Hat man diesen Vorwurf denn mittlerweile auch für die Zukunft adäquat entkräften können?
Also entkräftet wurde er unseres Erachtens nicht. Ich habe mich da auch mit einem Experten, der bei uns im Mieterbeirat ist, unterhalten, mit dem Uwe Wieser. Und letztendlich ist es eine wissenschaftlich strittig, wie das Ganze erhoben wird. Und letztendlich muss man auch dazu sagen, es ist immer auch die Frage, ja, wer beauftragt wen. Ja, letztendlich sagen wir, dass GEWUS sich natürlich auch nicht den Ast absägt, auf dem sie sitzt. Nämlich der Auftraggeber ist natürlich auch die Stadt Freiburg. Und da sehen wir einfach auch große Bedenken. Es ist wissenschaftlich umstritten, sehr kompliziert. Es gab ein Gerichtsurteil aufgrund eines Falles, der Bestand bestätigt wurde durch das Gericht. Aber wir haben nach wie vor Bedenken und wir haben auch Bedenken in Bezug auf die Rahmenbedingungen, weil auch die Erhebungsgrundlage, auch diese Durchschnittswohnung, ja, wie wurde sie erhoben, was ist eine Durchschnittswohnung? Letztendlich sind auch die Haushalte, in denen sich die Miete nicht verändert hat, auch nicht in diese Mietspiegelerstellung eingeflossen. Von daher gibt es einige Fragezeichen hinter der Erstellung und ja, letztendlich dann auch hinter der Aussagekraft dieses Mietspiegels, dieses Mieterhöhungsspiegels.
Von 7,75 Euro auf 8,25 Euro soll die durchschnittliche Miete gestiegen sein. Was bedeutet denn dieser erhöhte Mietspiegel nun für die Mieterinnen und Mieter, zum Beispiel auch bei der Stadtbau?
Ja, das, also letztendlich ist es eine Katastrophe, sage ich ganz ehrlich. Wir haben in der Kombination natürlich stehen wir vor einer großen Mieterhöhungswelle. Das sind 50 Cent pro Quadratmeter und die Freiburger Stadtbau wurde durch den Gemeinderat verpflichtet, die Mieten an den Mietpreisspiegel heranzuführen. Das heißt, die Freiburger Stadtbau hat jetzt auch die Möglichkeit, die Mieten entsprechend noch mal mehr zu erhöhen, wie es ohnehin geschieht. Wir stehen in den nächsten 2 Jahren in Kombination mit dem Wegfall der Sozialbindungen und auch der anstehenden Mieterhöhungswelle vor einer bisher ungeahnten Gentrifizierung hier in Freiburg. Ich sehe da sehr, sehr große Probleme auf uns alle, auf die Mieterinnen und Mieter zukommen. Und letztendlich ist es so, dass die Mieterhöhungswelle bei der Freiburger Stadtbau auch schon in Gang gesetzt ist. In der Kampfmeierstraße wurden die Mieten erhöht. Jetzt vor Weihnachten gingen die Mieterhöhungsschreiben für die Mieterinnen im Zehnsteinweg raus. Wir haben anstehend auch jetzt Mieterhöhungen im Stühlinger und im Rieselfeld wurde die Umstellung von der Objekt- auf die Subjektförderung genutzt, um auch die Mieten im Hintergrund um bis zu 10% zu erhöhen. Insgesamt sehe ich sehr, sehr, sehr große Probleme auf die Mieterinnen und Mieter in Freiburg zukommen.
Große Vermietungsgesellschaften dürfen ihre eigenen Wohnungen vorschlagen, welche in die Berechnung des Mietspiegels einfließen. Was hat das für Auswirkungen?
Ja, letztendlich ist es da natürlich auch im freien Ermessen. Das Vorschlagsrecht, je nachdem, wie es gestaltet wird, führt auch schon zu ganz seltsamen Auswirkungen. Also wir haben beispielsweise im Rennweg mitgeteilt bekommen, dass in einem Haus dann 4 oder 5 Mieter befragt wurden zum Mietspiegel, während in anderen Häusern keine einzige Anfrage kam. Das Ganze ist meines Erachtens wissenschaftlich nicht sehr fundiert und mit entsprechend großen Konsequenzen für alle Mieterinnen und Mieter jetzt. Also sehr umstritten und aus unserer Sicht des Mieterbeirates auch sehr, sehr bedenklich.
Wie gesagt, es gibt beim Mietspiegel zahlreiche Auf- und Abschläge. Zum Beispiel gibt es einen Aufschlag von immerhin 15%, wenn eine 6 Jahre alte Einbauküche vorhanden ist. Was ist denn von solchen Aufschlägen zu halten?
Da ist auch wieder keine klare rationale Linie zu erkennen. Jetzt ist es mal die Einbauküche, die da um 15% zu Buche schlägt. Ja. Früher war es noch eine Zuordnung zu Stadtteilen, ja, auch da Stichwort Rennweg, ja. Da wurde ein Hochhaus auf einmal Herdern zugeordnet, mit der Folge, dass dann ein Zuschlag von, glaube ich, 10% da geltend gemacht wurde. Das alles ist meines Erachtens wissenschaftlich nicht fundiert, hat aber, weil es trotzdem die Anerkennung erfährt, weitreichende Konsequenzen für alle. Und ich denke, so kann es nicht sein. Die Städte brauchen einen Mietspiegel, aber die Städte brauchen keinen Mieterhöhungsspiegel.
Sind die Zu- und Abschläge etwa abhängig vom Baualter ein für dich nachvollziehbares Verfahren?
Ein Stück weit. Natürlich geht es auch ums Baualter. Es geht aber auch um Wohnqualität, sage ich einfach, ja, was zum Beispiel überhaupt nicht berücksichtigt wird. Im Zuge der Nachverdichtung ist natürlich auch der Lärm oder die Verkehrsdichte. Ja. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich unterrepräsentiert finde oder gar nicht finde im Mietspiegel. Ich denke, man sollte sich sehr intensiv auch über diese Kriterien Gedanken machen. Dazu gehört auch natürlich die Lebensqualität und das Alter der Wohnungen, der Bausubstanz. Ja, aber das fließt ja alles nicht mit ein, ja, weil in diesen Regionen, gerade in älteren Wohnungen, meistens auch die Mieten jetzt nicht in dem Maße erhöht werden. Und das wiederum wird nicht berücksichtigt, weil in diesem Mietspiegel ja nur die Mieterhöhungen der letzten Jahre Berücksichtigung finden. Und das führt eben auch dazu, rein statistisch, rechnerisch, dass dann solch exorbitante Steigerungen dann tatsächlich zu Buche schlagen.
Du hast es jetzt gesagt mehrfach, in den Mietspiegel fließen nur Mieten ein, die sich in den letzten Jahren verändert haben. Das sind erhöhte Mieten. Es handelt sich eigentlich also immer um einen Mieterhöhungsspiegel. Du hast trotzdem jetzt gesagt, Städte brauchen einen Mietspiegel. Vielleicht abschließend, was sollte sich deiner Meinung nach in Sachen Mietspiegel in Freiburg in Zukunft verändern?
Grundsätzlich gilt es, auf verschiedenen Ebenen aktiv zu werden. Erstens mal sollte der Veränderungszeitraum erweitert werden. Es sollte nicht nur 4 Jahre berücksichtigt werden, sondern ein größerer Zeitraum sollte zugrunde gelegt werden. Dann zum Zweiten muss es auch repräsentativ sein. Das, was ich vorhin angesprochen hatte, es kann nicht sein, dass in einem Haus 3, 4 Mietparteien befragt werden, im anderen gar nicht. Ja, daran muss gearbeitet werden. Und letztendlich ist es auch wichtig, dass die Wohnungen, in denen keine oder nur eine geringe Mietveränderung stattfindet, beziehungsweise gar keine, die sogenannten Bestandswohnungen, auch in die Berechnung mit einfließen. Dann haben wir auch ganz andere Werte in Zukunft. Und keine Mieterhöhungswelle, die uns jetzt bevorsteht in Freiburg.
Soweit Ralf Müller, Vorsitzender des Mieterbeirats der Freiburger Stadtbau, zum in dieser Woche verabschiedeten Mieterhöhungsspiegel 2017, der nun eine mittlere Netto-Basismiete von 8,25 Euro ausweist.
In seiner Sitzung am Dienstag hat der Freiburger Gemeinderat auch den Mietspiegel 2017 verabschiedet. Eine seit 2015 um nicht weniger als 6,5% gestiegene durchschnittliche Netto-Quadratmeter-Miete weist der Mietspiegel nun auf. Die mittlere Netto-Basismiete liegt bei 8,25 Euro pro Quadratmeter. In den Mietspiegel fließen nur die Mieten ein, die sich in den letzten Jahren verändert haben. Wir haben mit Ralf Müller, Vorsitzender des Mieterbeirats der Freiburger Stadtbau, über seine Kritik am Mietspiegel 2017 gesprochen.
Damit ist der Weg frei für das neue EKZ im Interesse der Landwasseraner, so heißt es in der Badischen Zeitung. Das EKZ-Projekt, wie es jetzt verabschiedet wurde, ist das im Interesse der Menschen im Landwasser?
Also was wir da hören aus Landwasser, sind die Meinung da durchaus geteilt. Es gibt sicher einige, die wollen schnell wieder gute Einkaufsmöglichkeiten. Ein saniertes Zentrum ist natürlich wirklich in keinem guten Zustand. Aber es gibt auch viele, die eben ganz klar erkennen, wenn da kein sozialer Wohnungsbau entsteht, dann verändert sich für sie der Stadtteil nachhaltig. Sie können nicht dort bleiben und dann nützt ihnen ehrlich gesagt auch kein neues Einkaufszentrum was.
Wenn man unmüßig blockiert hätte, heißt es immer, hätte es kein neues EKZ in Landwasser gegeben. Hätte es also wirklich Alternativen zum jetzigen Vorgehen des Gemeinderats gegeben?
Das ist natürlich ein größeres Problem, was dahinter steckt. Klar, wenn ein Investor kommt und sagt, er macht es nur zu diesen und jenen Bedingungen und man hat überhaupt nichts in der Hinterhand, dann kommt man natürlich in eine Situation, wo man sich erpressen lassen kann. Meine Meinung dazu ist, ganz klar, wir brauchen im Grunde ein großes öffentliches Wohnungsbauunternehmen, die Stadtbau in diesem Fall, die auch die Kraft hat, dann auf Basis von politischen Entscheidungen selber als Investor oder als Betreiber aufzutreten. Wenn man das nicht in der Hinterhand hat und hinzu kommt natürlich auch diese lange Phase schon, dieses Zerfalls, dann entsteht natürlich ein Druck, wo man als politische Öffentlichkeit immer weniger Möglichkeiten hat, gegenzuwirken und sich dann tatsächlich auf eine im Prinzip eine Erpressung, wo man sich dann drauf einlassen muss. Das ist eine schlimme Situation.
Hätte die Stadtbau also das EKZ selber bauen sollen?
Ich glaube, klar, dass die Stadtbau, also gerade städtische Zentren, also das gilt ja auch für Weingarten letztendlich, müssen in öffentlicher Hand bleiben. Also wir haben jetzt den Fall, dass die sozusagen immer weiter runtergewirtschaftet werden, nicht investiert wird. Es werden die Gewinne rausgezogen, die Rendite wird gemacht. Aber sozusagen wie der Stadtteil sich selber entwickelt, auf Basis eines innerstädtischen Zentrums, darauf schauen die Investoren nicht. Und deswegen glaube ich, dass bei den städtischen Zentren, insbesondere dort, öffentliche Investoren zum Zug kommen müssen und niemand anders.
Ich höre jetzt insgesamt da auch raus, du wirfst auch der Stadt, dem Oberbürgermeister Versagen vor bei den Verhandlungen mit Investor Unmüßig?
Im Prinzip ja, aber das Problem, ich will es nochmal kurz, also das ist ein weitergehendes Problem. Die Stadtbau wurde einfach auch in den letzten Jahren nicht als solche befähigt, hier sozusagen durch also mangels eigener Masse, Eigenkapitals, sicherlich auch personeller Aufstellung, zu einem der großen, the big player in der Stadt zu werden. Also ich habe da immer einfach auch im Hinterkopf so die Vorstellung von Wien, wo sozusagen der größte Teil an Wohnungsbau und an öffentlichen Aufgaben durch eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft wahrgenommen wird. Und das ist in Freiburg nicht der Fall. Und das Versagen liegt im Prinzip früher. Also man hätte früher die Stadtbau als das zentrale Mittel begreifen müssen, in der Stadt einzugreifen, öffentlichen Wohnungsbau zu schaffen und städtische Zentren auch zu betreiben.
in Landwasserfallen demnächst bei Vonovia 250 Wohnungen aus der sozialen Bindung. Timothy Sims von den Grünen erklärt in Bezug auf das EKZ in Landwasser trotzdem, nun, wer von Gentrifizierung redet, betreibe ideologische Stimmungsmache, betreibt auch die linke Liste ideologische Stimmungsmache, ohne sich auf Fakten stützen zu können?
Ganz im Gegenteil, ich habe ehrlich gesagt Timothys Einwurf nicht wirklich verstanden. Es ist natürlich eine Gentrifizierung, wenn Leute mit geringen Einkommen nach und nach den Stadtteil verlassen müssen und Leute mit höherem Einkommen, die sich dann auch die Mieten leisten können, nur noch dort leben können. Also ich weiß nicht, wie man das anders sonst nennen sollte.
Timothy Sims meint, das Ganze sei gut für die sogenannte soziale Mischung. Ein Argument, was ihr nicht gelten lasst, oder?
Ja, das ist ein Argument, das kommt immer wieder. Es kam ja auch in Weingarten, ihren Weingarten zuletzt. Da steht für mich ein ganz furchtbares Menschenbild dahinter. Also bessere Menschen sind die Menschen, die höhere Mieten bezahlen können. Das sehe ich nicht so. Also ganz im Gegenteil sogar. Es gibt in allen Schichten gute Menschen und deswegen muss in einem Stadtteil eben auch Platz sein für alle Menschen. Und das ist eben zunehmend in weiten Teilen Freiburgs eben nicht mehr der Fall. Die Tendenz geht auch dahin, dass wer ein geringes Einkommen hat, die Stadt tendenziell verlassen muss, zwar hier in der Stadt arbeitet, als Erzieher, als Verkäufer, dann teure Pendelwege hat aus dem Umland. So sieht es auch aus. Und die Leute, die Geld haben, die wohnen nah an den Theatern, die wohnen nah an den Kinos, nah an den guten Schulen, nah an der Universität. Das ist Gentrifizierung.
In Sachen Menschenbild hat sich jetzt Oberbürgermeister Salomon in der Gemeinderatssitzung gegen den Ausdruck sozial schwach verwahrt. Also ist doch ganz erfreulich, dass sich Salomon so positioniert, oder?
Also der Begriff sozial schwach, der steht natürlich zu Recht in der Kritik. Die Menschen sind nicht sozial schwach, sie verfügen über ein geringes Einkommen. Ich weiß nicht genau, was er damit gemeint hat, ob er das sozusagen jetzt als Begriff kritisieren wollte.
Den Begriff wollte er kritisieren, allerdings natürlich das Vorgehen in Landwasser verteidigen.
Ja, also abstrus.
Es gibt eigentlich nur Ausnahmen von der 50%-Regel, die mit einer Gemeinderatsmehrheit von einer Stimme durchgesetzt wurde, jetzt auch im Fall EKZ Landwasser. Wie lange lässt sich denn die Gemeinderatsmehrheit noch so auf der Nase herumtanzen?
Kurz zwei Sachen. Also diese 50%-Quote, die hat eigentlich zwei Aufgaben. Zum einen soll sie natürlich faktisch bei Durchsetzung dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Aber selbst wenn sie nicht zu 100% umgesetzt wird, also eben mit 50%, führt sie natürlich immer dazu, dass im Umfeld von solchen Projekten es zu einer öffentlichen Debatte kommt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Wert dieser Regelung an und für sich, weil viele sagen immer reine Symbolpolitik, das sehe ich nicht so. Hier nochmal in Landwasser kann man ja nicht sagen, dass es eine Ausnahme ist, sondern es ist faktisch eine absolute Nicht-Anwendung. Also eine Ausnahme wäre für mich gewesen, eben sozusagen runterzugehen auf 30% oder sowas. Das könnte ich als Ausnahme betrachten. Hier wird sie einfach faktisch nicht angesetzt und von vornherein hat auch die Stadt so agiert, als wenn es diese 50%-Regelung nicht gäbe. Also sie hätte meines Erachtens auch aus ihrer Verwaltungshaltung heraus viel stärker darauf hinwirken müssen, dass es diese 50%-Regelung gibt. Und wenn sie es nicht schafft, dann zumindest für eine 30%-Regelung, auch von Verwaltungsseite aus kämpfen. Was jetzt diese Mehrheit angeht, eben Teile dieser Mehrheit, in dem Fall jetzt Freiburg lebenswert, greifen halt eben dieses Argument von dieser anderen sozialen Durchmischung immer wieder auf. Ich denke, wenn man diese Mehrheit verteidigen will, dann muss man gerade an dieses Argument rangehen, weil es einfach nicht, wie ich schon ausgeführt habe, ein absolut schiefes Menschenbild beinhaltet. Wir werden in naher Zukunft hoffentlich mit allen uns nochmal zusammensetzen, die diese Mehrheit ausmachen und uns überlegen, was tatsächlich sozusagen der gemeinsame Konsens ist, auch in Bezug auf diese 50%-Regelung, die, wenn ich das noch anfügen darf, auch außerhalb von Freiburg von großer Bedeutung ist. In vielen anderen Gemeinderäten im ganzen Land, auch in Berlin, überall, schaut man im Grunde auf diese Regel und hält sie für vorbildlich. Wenn wir die weiterhin abbauen, also unter Umständen ja letztendlich scheitern lassen, dann ist es auch ein ganz schlechtes Signal für die Leute, die in anderen Städten für mehr sozialen Wohnungsbau kämpfen.
Mit der jetzt oft zitierten sozialen Mischung wird in Freiburg meist Vertreibung legitimiert. Eigentlich ist das Ganze Vertreibung. Befürchtest du in Landwasser in den nächsten Jahren auch eine Vertreibung von Menschen?
Also ich sehe den Prozess in Landwasser, glaube ich, relativ klar so. Man kennt es aus Stadtteilen dieser Art, dass sie sozusagen erst demografisch immer älter werden, dann sozusagen ein neuer Schwung kommt dann an neuen Bewohnern. Und Landwasser liegt durchaus gut angebunden in Freiburg und ist durchaus ein attraktives Wohngebiet. Deswegen glaube ich auch, dass man mit Unmüssig hätte schärfer verhandeln müssen, weil das ist für ihn ein lukratives Geschäft, in jedem Fall. Auch bei 30% bezahlbaren Wohnungen, Mietwohnungen, Sozialwohnungen wäre es noch ein gutes Geschäft. Ich finde es schon schlimm, dass ich mich um die Geschäfte von Unmüssig sorgen müssen. Aber ich glaube, unterm Strich wäre es ein Geschäft gewesen. Landwasser liegt gut und es wird so sein, klar, wenn immer weniger Sozialwohnungen in Freiburg entstehen, die Leute aber auch keine Ausweichmöglichkeiten haben, die Leute die Stadt Schritt für Schritt verlassen und auch Landwasser, klar.
Abschließend, die Quote von 50% sozial gebundenen Mietwohnungsbau wird wahrscheinlich auch im neuen Stadtteil Dietenbach nicht durchsetzbar sein, oder?
Wir werden alles dafür tun, dass sie durchgesetzt wird. Man kann es auf zweierlei Art und Weise sehen. Die Tatsache, dass es jetzt hier nicht durchgesetzt wird, erhöht den Zwang im Prinzip auf alle, ihn dort durchzusetzen. Das ist das eine. Zum anderen glaube ich, dass wir unter Umständen mit diesem Fall in Landwasser einen Präzedenzfall geschaffen haben. Also wir haben quasi als Gemeinderat, wir haben es nicht gesagt, aber die Message ist klar, Investoren können solche Regelungen nicht erfüllen. Wir sehen es hier doch bei Unmüssig. Schaut, in Dietenbach wird es genauso sein, beziehungsweise dortige Investoren werden sagen, ja, da habt ihr eine Ausnahme gemacht, dann müsst ihr die jetzt hier auch machen. Das ist fatal.
Das sagt Gregor Mohlberg von der Linken Liste. Mit ihm sprach ich über die Entscheidung des Gemeinderats, dass Investor Unmüssig das EKZ abreißen und neu bauen darf und bei Wohnungen, die errichtet werden, gar keine Sozialwohnung bauen muss.
Wie jedes Jahr hat Konrad auch dieses Jahr Axel Meyer vom BUND Südlicher Oberrhein eingeladen für einen Jahresrückblick aus Sicht der Freiburger Umweltbewegung. Was gibt es denn aus Sicht des BUND dieses Jahr zu berichten?
Alle Jahre wieder macht der BUND seinen Jahresrückblick, einen politischen Jahresrückblick. Und wir haben dieses Jahr sogar ein Zitat vorne herangesetzt, und zwar das Zitat eines berühmten amerikanischen Politikers. Ich zitiere das mal. It's freezing and snowing in New York. We need global warming. Frage an die Hörerinnen und Hörer. War das Winnetou, war das Mickey Mouse oder war das Donald Trump? Jeder kann sich's denken. Ich denke, diese Wahl in den Vereinigten Staaten war so aus globaler Sicht das große Ereignis. Eigentlich ist Donald Trump ja so die fleischgewordene Gier. Er ist ein Symbol für unsere Gesellschaft, für die Gier. Er ist ein Klimawandelleugner, er ist ein Industrielobbyist und er wird in Zukunft amerikanischer Regierungschef sein. Und da machen wir uns ein bisschen Sorgen, auch bezüglich Weltfrieden und anderen Fragen. Also ich denke, das war sicher global ein großes Thema. Für uns war das ja ein Jahr des Erinnerns. Wir erinnerten uns an die Reaktorkatastrophen vor 30 Jahren in Tschernobyl und an den Sandoz-Unfall, als der rein chemisch gereinigt wurde vor 30 Jahren. Wir erinnern uns auch ein Stück weit an einen großen Erfolg. So vor 20 Jahren endete diese Phase der großen, offensichtlichen, direkt erkennbaren Umweltverschmutzung. Wir haben damals einer Papierfabrik im Elsass, der Usine Kaisersberg, eine Kläranlage aufgeprügelt. Das war so ein bisschen das Erinnern. Und dann gab es ein paar Erfolge. Die Staatengemeinschaft hat sich auf eine schrittweise Abschaffung der FKW-Gase geeinigt. Erfolg für den Klimaschutz. Und dann war natürlich das auch das Jahr des Dieselskandals. Und da reden wir immer vom Dieselskandal, aber eigentlich ist das ja ein Zeichen dafür, dass die sogenannte Selbstkontrolle nicht funktioniert. Die Politiker und die Lobbyisten wollen, dass sich die Industrie selber kontrolliert, aber eigentlich bringt das nichts, wenn die sich selber kontrolliert. Da muss eine Fremdkontrolle, eine Außenkontrolle darstellen. Und eigentlich ist dieser Dieselskandal auch ein Skandal der Lobbys. Für uns war das Jahr 2016 auch ein großes Jahr der Debatten um TTIP und Freihandel. Wir hatten große Demos. Und was wir da uns als BUND haben wir uns da in diese Kämpfe, in diese Konflikte mit eingebracht. Und was ich da so ein bisschen sehe, ist, dass uns immer vorgeworfen wird, naja, die Globalisierungskritiker sind antieuropäisch und anti-international. Und ich erlebe eher das Gegenteil. Also ich erlebe eher, dass die Leute, die mit glühendem Herzen für Europa gekämpft haben in den letzten Jahrzehnten, die Umweltbewegung am Oberrhein ist dafür ein Stück weit vorbildlich. Gerade da gibt es eine massive Entfremdung zu dem von uns erlebten Europa der Konzerne. Und wir sind nicht gegen Globalisierung, sondern wir sind für eine menschengerechte Globalisierung. Das war für uns so das große Thema eigentlich, auch in diesem Jahr.
Ja, das sind große Themen. Ich meine, Trump ist ja eigentlich ein Thema, ein Weltthema. Ja. Aber da kann man ja auch positiv vielleicht anführen, da kann es besser werden, oder? Ich meine, zumindest er ist zwiespältig. Er lässt sich für mich auch nicht so richtig einordnen.
Er lässt sich nicht richtig einordnen, aber was ich vielleicht das Positive sehe, jetzt auch wieder im Rückblick, die Umweltbewegung war nie so stark wie in der Zeit, als wir als Gegner Hans Filbinger hatten. Ein großer Reaktionär, ein großer Gegner, jemand, an dem man sich reiben konnte. Im Prinzip sind das die Zeiten, wo auch soziale Bewegungen entstehen können und wo es auch fruchtbare Konflikte geben kann. Ich denke, in Amerika entwickelt sich das und vielleicht entwickelt sich das auch bei uns. Also Hans Filbinger, das war in der Wiel-Zeit ein Idealgegner für die Umweltbewegung, und so könnte es mit dem Trump natürlich auch sein.
Und was? Bei Trump natürlich selbstverständlich auch TTIP und CETA etc., das heißt die ganzen Sachen, die da mit eben mitspielen.
Ja, wobei, da ist er ja erstaunlicherweise, auch ein blindes Huhn findet einen Korn, da ist er ja erstaunlicherweise sogar kritisch zu diesen Themen.
Ja, das heißt, wir können uns eigentlich hier unserem Tal nähern, das heißt dem sogenannten Rheintal, ne?
Ja, genau. Also was in diesem Jahr beeindruckend war, war das Wetterjahr. Das Jahr 2016 folgte dem warmen Jahr 2015. Im Moment, wenn man rausschaut, hat man nicht den Eindruck von warmem Jahr, aber das ist ja Wetter und nicht Klima. Wir hatten wieder ein warmes Jahr 2016. Wir hatten Extremwetterereignisse, wir hatten Hagel, wir hatten Stürme, wir hatten Starkregen an einigen Stellen. Und was den wenigsten Menschen am Oberrhein eigentlich klar ist, diese Erderwärmung, die soll ja global auf 2 Grad begrenzt werden. Das ist diese Hoffnung, die im Moment verbreitet wird. Wenn wir uns anstrengen, könnten wir die Erwärmung auf 2 Grad begrenzen. Ich selber glaube nicht daran, weil wir ja alle den Traum haben, irgendwann könnte jeder Mensch auf der ganzen Welt sich einen Suff vor die Tür stellen. Aber am Oberrhein haben wir das 2-Grad-Ziel schon erreicht. Das heißt, wir sind in der heißesten Ecke Deutschlands. Das 2-Grad-Ziel ist erreicht. Und wenn wir es tatsächlich schaffen würden, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, dann hätten wir 4 Grad zusätzlich am Oberrhein. Das bedeutet extreme Hitzeereignisse im Sommer, das bedeutet Probleme für Kranke, für Alte, für Kinder. Das Thema Klimawandel wird den Oberrhein mehr treffen als alle anderen Regionen in Deutschland. Und das war für uns ein großes Thema im vergangenen Jahr. Ein anderes regionales Thema war natürlich immer das Thema Atomenergie. Zu dem Thema haben wir uns in Radio Dreieckland schon öfters unterhalten. Herr Hollande hat, glaube ich, jetzt noch 4 Monate, sein Versprechen einzulösen. Ich denke, der Druck der Umweltbewegung muss auch 2017 weitergehen, und zwar nicht nur in Richtung Fessenheim, sondern auch in Richtung Betznau. In der Schweiz hatten wir ja am 27.11. diese Abstimmung, wo im Prinzip Goliath über David gesiegt hat. Die Volksabstimmung. Wir neigen in Deutschland ein bisschen dazu, diese Volksabstimmungen in der Schweiz zu idealisieren. Aber die Schweizer sagen, die Spieße sind ungleich lang. Die eine Seite, die Kritiker, verfügt über Peanuts und die andere verfügt über Millionen. Das heißt, im Prinzip war das ein Abstimmungskampf, der stark geprägt war von so einem finanziellen Ungleichgewicht. Und leider haben sich die Lobbys in der Schweiz durchgesetzt bei dieser Abstimmung. Also das Thema Atomenergie wird uns leider auch im Jahr 2017 beschäftigen. Das andere, großes Naturschutzthema. Wir leben in einer Zeit, in der laut einer UN-Studie täglich bis zu 130 Arten aussterben. Ich will es einfach nochmal wiederholen. Also man kann sich nicht vorstellen, man schaut raus, denkt heile Welt. Global sterben nach einer UN-Studie täglich bis zu 130 Arten aus. Das sind die kleinen Arten. Und was wir am Oberrhein erleben, ist tatsächlich ein massives Schmetterlingssterben, ein Insektensterben. Noch vor 40 Jahren mit dem Auto durch die Gegend gefahren ist, dann war die Windschutzscheibe hinterher verschmiert von diesen ganzen Insekten, von den ganzen dicken Brummern, die dagegen gestoßen sind. Heute haben wir ein massives Insektensterben am Oberrhein, und dazu gibt es vom BUND auch ein Flugblatt und Informationen auf unserer Homepage. Leute, die sich interessieren, können das bei uns im Bundbüro abholen. Ja, und dann gab es Niederschläge, also Rückschläge für den Naturschutz am Oberrhein. Die Tank- und Rastanlage an der B31 wird nicht gebaut, wo die Landschaft bereits hässlich ist, sondern sie wird an einer wunderschönen Stelle bei Röthenbach gebaut. Die Green City Freiburg überlegt allen Ernstes, 13 Hektar Mooswald abzuholzen. Und ja, was wir einfach im Moment haben, ist ein massiver Flächenverbrauch, eine Zersiedelung und den Versuch, Umwelt gegen Soziales auszuspielen. Wir erleben im Moment hier am Oberrhein doch massive Naturzerstörungen.
Ja, du zeichnest natürlich das typische trübe Bild hier, beziehungsweise nicht das typische trübe Bild hier, sondern Atomenergie ist selbstverständlich ein wichtiges Thema, das uns hier auch bei Radio Dreiklang schon seit 40 Jahren praktisch durchzieht. Und da hat sich das eine oder andere geändert. Das heißt, die Atomanlagen sind eben 40 Jahre älter geworden.
Ja, und ich würde auch nicht von trüben Bild reden, sondern ich denke eher, dass wir alle so ein bisschen den Mythos haben, wir leben hier in einer heilen Welt und die Realität ist doch aus Sicht eines Naturschützers und Umweltschützers eine andere. Also wir erleben auch hier am Oberrhein, in dieser Ökoregion Oberrhein, erleben wir massive Rückschläge. Wir erleben aber auch Erfolge. Also es gab auch im vergangenen Jahr Erfolge und einen will ich aufzählen. Unsere Bäche und Flüsse sehen aus wie Autobahnen. Der BUND hat jahrzehntelang dafür gekämpft, dass die Flüsse sauberer werden, dass die Wasserqualität sich verbessert. Dort gab es massive Verbesserungen, also aus Kloaken wurden Flüsse, in denen man wieder baden kann. Es gibt immer noch Probleme, aber die Flüsse sind qualitativ besser geworden. Aber sie sehen immer noch aus wie Autobahnen. Elstreis am Glotter, das sind einfach keine Bäche, keine naturnahen Bäche, sondern das sind Autobahnen, geradgestreckt. Und da gab es Fortschritte. An der Elst zwischen Riegel und Hening sind im Januar die Bagger aufgefahren. Und ein alter Traum des BUND, für den wir lange gekämpft haben, wird realisiert. Das heißt, dort erleben wir Dammrückverlegungen, dort erleben wir Renaturierung. Grüne Bänder könnten entstehen, die die Rheinauen mit dem Schwarzwald verbinden. Also das war eine Geschichte, für die ich auch persönlich relativ lange mich engagiert habe. Und da sehen wir tatsächlich Erfolge. Andere Erfolge in Sachen Flächenverbrauch. Gegen jede Erwartung wurden diese Bürgerentscheide gegen Flächenverbrauch in Emdingen und Endingen gewonnen. Da ging es nicht darum, Umwelt gegen Soziales auszuspielen, sondern Kleinstädte wie Endingen sind in den letzten Jahrzehnten explodiert. Wir erleben, dass entlang der B3 ein durchgängiges Siedlungsband entsteht, dass da hässliche bandartige Strukturen entstehen und da waren diese beiden Bürgerentscheide sehr erfolgreich und gerade am Bürgerentscheid in Endingen hat sich auch der BUND sehr stark beteiligt. Ein anderes großes Thema, wir kriegen neue Hochspannungstrasse am Oberrhein, also die wird verstärkt und was die wenigsten Menschen sehen, ist, dass da 2, 3, 4 Trassen nebeneinander herlaufen und wir sagen jetzt, wenn da eine neue Stromtrasse kommt, dann wollen wir die bündeln. Das heißt, dass aus 3 Trassen, die parallel geführt werden, dass dann eine einzige wird und dass man ja möglicherweise die Energiewende dann nutzen kann, um Landschaft zu schützen. Das wäre, fände ich, einen großen Fortschritt. Wir könnten möglicherweise mehr Hochspannungsmasten in der Rheinebene wohnungsnah wegbekommen, als wir Windräder in Schwarzwald bekommen. Das sind so einige Erfolge der Umweltbewegung am Oberrhein. Und dann gibt's noch einen ganz hübschen, kleinen, schrecklich unpolitischen, aber trotzdem freue ich mich darüber. Wir sind ja häufiger bei Radio Dreieckland und wir diskutieren die großen Umwelt- und Naturschutzthemen, eher die politischen Themen, aber gleichzeitig sind wir die großen Nischkasten-Dealer. Wir verkaufen bundesweit Nischkästen. Wir haben als kleiner BUND im südlichen Oberrhein in den letzten Jahren 10.000 Nischkästen verkauft. Ein Erfolg für die Natur, aber auch ein Erfolg für die produzieren. Die Nischkästen kommen hier aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Für die sind wir ein richtig großer Arbeitgeber. Die haben mal Phasen, da haben sie viel Arbeit, dann haben sie Phasen, da haben sie wenig Arbeit. In diesen Phasen, wenn sie wenig Arbeit haben, dann bauen die einfach für uns 3 Paletten Nischkästen und 10.000 Nischkästen, das ist ein Wort und ich finde es einfach eine hübsche Geschichte.
Das ist schön. Wenn wir jetzt aber gerade bei Nistkästen sind, ich meine, da wohnen und leben natürlich Vögel drin, die ihre Jungen aufziehen und die brauchen zum Beispiel ja auch Insekten und das ist ja vorhin gerade ausgeführt, die Insekten, die nehmen ab und damit natürlich auch die Nahrung für die kleinen Vögelein, die da in den Nistkästen
sind. Genau, also einfach für die Schwalben leben von Insekten und wenn die sich die Anzahl der Insekten teilweise halbiert hat, teilweise noch mehr gesenkt hat, dann ist das ein Thema. Das heißt, auch da sieht man so ein bisschen den BUND, wir stehen auf der einen Seite für den klassischen Naturschutz, Nischkästen aufhängen, Nischkästen Kinder an Natur ranführen, das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch Kampf gegen Nikotinoide, gegen die Gifte, die im Moment dafür sorgen, dass die Insekten immer mehr zurückgehen. Das finde ich das Schöne auch an diesem Verband, dass wir auf der einen Seite den klassischen bewahrenden Naturschutz betreiben und auf der anderen Seite aber auch sehr engagiert im politischen Umweltschutz stehen. Ja, und dafür braucht es dann natürlich auch so einen politischen Jahresrückblick. Leute, die sich den mal anschauen wollen, können auf unserer Homepage vorbeigehen, bei irgendeiner Suchmaschine schauen, Bund Südlicher Oberrhein oder BUND Freiburg, dann findet man die ganzen Infos und kann das alles auch nochmal nachlesen.
Ich möchte trotzdem nochmal nachhaken hier bei diesen Nistkästen beziehungsweise Insekten beziehungsweise Landwirtschaft generell. Wie ist denn jetzt da der tatsächliche Trend? Ich meine, im Oberrhein haben wir immer noch diese Maiswüsten, wenn ich es mal so sagen darf, die grünen Maiswüsten, die sehen schön grün aus, sind aber im Grunde genommen leergefegt. Das heißt, unten wächst nichts und es stehen eine ganz große Stängel da irgendwo in der Luft drin und tragen Mais. Und was gibt's denn da für die Vögel noch ab? Das heißt, über die Kette Nahrungsmittel, Insekten, Vögel und so weiter. Und da geht natürlich auch nochmal diese ganze Gengeschichten hinein, weil es gibt ja auch den Genmais.
Also wie gesagt, großes Thema für uns als Naturschutzverband. Wir sehen zwei Seiten. Einerseits hast du vollkommen recht, auch wir kritisieren diesen Maisanbau am Oberrhein, die Vermeisung der Flächen. Andererseits, wenn ich mich in Europa oder in der Welt umschaue, dann sind unsere Flächen noch relativ kleinteilig. Und da sind wir wieder bei dem Problem, dass man so ein Thema nicht diskutieren kann, ohne das Globalisierungsthema anzusprechen. Unsere Landwirte, die noch relativ kleinräumig arbeiten im internationalen Vergleich, sind einer brutalen internationalen Konkurrenz ausgesetzt, die sich durch Freihandel noch verstärken wird. Und deswegen müssen wir unsere Landwirte kritisieren, müssen aber auch diese Bedingungen aufzeigen, unter denen die produzieren. Und das ist Aufgabe eines Naturschutzverbandes. Und noch gibt's Flächen im Kaiserstuhl, noch gibt's Flächen im Schwarzwald, noch gibt's Hecken, wo im Prinzip Vögel leben, wo Insekten leben. Aber das ist immer stärker bedroht durch Insektizide, durch Dünger. Und das sind die großen Themen, für die sich der BUND engagiert.
Und dann noch eine Nachfrage, das vorhin eben ist erwähnt, diese Autobahnen, das heißt diese Flussautobahnen, Bachautobahnen, da geht ja zum einen Teil das Wasser den Bach runter, aber auf der anderen Seite steigen auch die Lachse auf. Wie sieht es denn damit aktuell aus?
Also wie gesagt, generell sind wir dran, es gibt Erfolge, die Elst wird an einigen Stellen renaturiert, auch andere Flüsse werden renaturiert, das heißt wir haben Dammrückverlegungen und es gibt wieder Bäche, die einen Auencharakter bekommen. Wir erleben beim integrierten Rheinprogramm sehr, sehr langsame Fortschritte. Die Lachse können aufsteigen, aber da ist ein Großthema im Elsass drüben, dass dort immer noch Wasserkraftwerke gibt, 4 Wasserkraftwerke, an denen es keine Fischtreppen gibt. Die Lachse, die im Moment aufsteigen, das sind Schleusentaucher, das heißt, die sind durch die Schleusen geschwommen und im Prinzip ist eine alte Forderung des BUND und der Naturschutzverbände, dass die französische Électricité de France endlich Fischtreppen baut an ihren Wasserkraftwerken. Die Wasserkraftwerke sind abgeschrieben, das sind reine Profitmaschinen eigentlich. Und da sollte man doch für ein paar Millionen Euro jetzt endlich mal die Fischtreppen bauen, damit die Lachse aufsteigen können. Auch da Rückblick. Jahrzehntelang haben wir für sauberes Wasser gekämpft, da haben wir große Erfolge erzielt. Jetzt geht es darum, die Bäche, die zu Kanälen geronnen sind, wieder zu renaturieren und damit eine Chance zu schaffen, nicht nur für den Lachs, sondern eigentlich auch für den Menschen, Naherholungsräume zu schaffen und den Flüssen diesen Autobahncharakter zu nehmen.
Axel Mayer, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da gewesen bist. Die Themen könnte man natürlich alle noch vertiefen, werden wir auch wieder im nächsten Jahr irgendwie vertiefen, weil viele der Themen bleiben uns ganz einfach erhalten und die Zusammenhänge sind natürlich größer, das heißt nicht nur den Schmetterling sehen, sondern auch die ganze Nahrungskette, die davor und dahinter liegt und natürlich das Ganze in den Zusammenhang bringen.
Das ist unser Job und ich bedanke mich auch bei Radio Dreieckland dafür, dass es an diesen Themen so ein großes Interesse gibt.
Sagt Axel Mayer vom BUND. Und das war's mit dem Infomagazin bei Radio Dreieckland am Freitag, den 9. Dezember. Das Infomagazin habt ihr gehört auf der 102,3 MHz oder im Internet per Livestream unter www.rdl.de. Dort sind die Beiträge der Sendung auch später nachzuhören. Der Fabian sagt Tschüss und auf Wiederhören.
1977. 1978, 1979.
Kommendes Jahr feiert Radio Dreieckland sein 40-jähriges Bestehen. Darum haben wir für 2017 einen exklusiven Jubiläumskalender produziert. 365 Tage, 12 Monate auf einen Blick. In Rot und in Gratis. Und für alle, die schnell zugreifen. Den Jubiläumskalender gibt es bei uns zum Abholen bei Radio Dreieckland auf dem Kreta-Gelände hier in Freiburg in der Adlerstraße 12. Im Dreieckland. Hol ihn dir.
Paradise, paradise. Yeah.